Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Evangelium Jesu Christi. Ja, ich habe gelesen, dass also selbst heute noch oder bis vor wenigen Jahren die Hirten, Schafhirten, ihre Schafe nachts zusammen in den großen Pferch sperren, da muss halt nur einer irgendwie aufpassen. Und am nächsten Morgen gehen die Hirten so strahlenförmig von dem Pferch weg und machen den vorher auf und rufen, und dann kommen, dann sortieren sich die Schafe zu ihren Hirten zu, ganz von selbst sozusagen, weil sie halt den Hirten und seine Stimme kennen. Man kann sich vorstellen, dass Jesus sowas vor Augen gehabt hat, als er dieses Gleichnis erzählt hat, dieses Bild gebraucht hat. Nur wofür steht's? Das ist jetzt die Frage. Dieses 10. Kapitel im Johannesevangelium hängt eng zusammen mit dem 9. Kapitel. Und daher erklärt sich auch der merkwürdige negative Beginn: Amen, Amen, das sage ich euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht. Wie kommt er denn jetzt darauf, dass Leute da nicht durch die Tür reingehen? 9. Kapitel. Und die Leute, mit denen er spricht, sind eben auch Pharisäer aus dem 9. Kapitel. Ja, was ist im 9. Kapitel? Da wird die Heilung des Blindgeborenen erzählt. Ein von Geburt an Blinder, dem begegnet Jesus, und der Jesus macht da einen Teig aus Speichel und Erde und schmiert den Blindgeborenen auf die Augen, und dann kann der wieder sehen. Und weil der jetzt sehen kann, weil der geöffnet wurde, die Augen, aber auch darüber hinaus, weil der geöffnet wurde, sieht er, wie seine Mitbürger, wie die sich angesichts seiner und seiner Haltung, seiner Heilung verhalten. Er begegnet erstmal den Nachbarn, und die Nachbarn sagen: Ja, ist er das oder ist er das nicht? Also der hat doch immer da gebettelt, aber jetzt bettelt er ja gar nicht mehr. Also das, ja, doch, ich bin das. Ja, wie ist denn das passiert? Ah, so ist das passiert. Und dann schicken sie ihn zu den Pharisäern, weil anscheinend das ganze Geschehen, das ist so auf der Ebene von Klatsch und Tratsch, ist es nicht wirklich zu behandeln. Also dann mal weg zu den Autoritäten, die werden dann schon wissen, was da zu geschehen hat, und man selber kann wieder die Wäsche aufhängen und Schnitzel braten. Dann kommt er also zu den, begegnen ihm die Pharisäer, die spalten sich sehr schnell in zwei Gruppen. Die eine Gruppe staunt. Also Heilung eines Blindgeborenen, das hat man ja noch nie gehört. Und was passiert? Nix. Sie gehen ihrer Wege. Wahrscheinlich erhabenen Zielen nach, die sie erreichen wollen. Die andere Gruppe, die kapiert eigentlich ein bisschen mehr. Eigentlich. Uneigentlich stellen die fest, der hat an einem Sabbat geheilt. Das stimmt, der hat an einem Sabbat geheilt. Das ist aber verboten. Der hätte nicht den Teig da anrühren dürfen. Das ist Arbeit, das darf man nicht. Also muss es sich um einen Sünder handeln. Was da geschehen ist, das darf nicht sein. Ich habe gesagt, die kapieren ein bisschen mehr, ja. Die kapieren, wenn der, der da geheilt hätte, tatsächlich von Gott käme, wie das eigentlich Grundbestand ihres Glaubens ist, dann würde ihre religiöse Welt überhaupt ihre Welt einstürzen. Das darf aber nicht sein. Also muss der ein Sünder sein. Und da werden sie jetzt über alle Maßen tätig. Sie verhören erstmal den betroffenen Geheilten selber. Ja, wie ist denn das passiert? Ja, der war vielleicht gar nicht von Anfang an blind, dann holen sie die Eltern. Ist das ihr Sohn? War der von Anfang an? Doch, der war von an. Ja, und wie ist das passiert? Ja, also damit haben wir gar nichts zu tun, sagen die Eltern. Sie haben nämlich Angst, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und das war, also dieser religiöse Ausschluss ist zugleich ein sozialer Ausschluss. Dann kann man nichts mehr kaufen bei den Leuten, kann nicht mehr arbeiten. Das ist wirklich der Marsch ins Elend. Fragt ihn doch selbst, unseren Sohn. Er ist alt genug, aber uns lasst bitte aus dem Spiel. Gefangen in der Angst. Wie die Pharisäer, Gruppe 2. Die verhören dann den Blindgeborenen nochmal und sagen, also du wirst doch auch zugeben, dass das ein Sünder ist, so wie wir das sehen. Der muss ihnen jetzt bestätigen, dass sie recht haben, dass sie, getrieben von ihrer Angst, in der sie nur die Hälfte der Wirklichkeit sehen können, nämlich dass da am Sabbat was geschehen ist, aber nicht was geschehen ist, er muss ihnen zustimmen, dann wäre die Welt in Ordnung. Das tut er aber nicht. Er schlägt sie mit ihren Waffen. Wir haben noch nie gehört, dass einer, der ein Sünder ist, einen Blinden heilen kann. Das kann nur einer, der irgendwie mit Gott zu tun hat. Dann stoßen sie ihn hinaus. Ja, das ereignet sich im Kapitel 9. Und jetzt zurück zu unserem Gleichnis. Die Schafe befinden sich im Schafstall. Die sind eingesperrt. Der Schafstall vermittelt ihnen Sicherheit. Da können sie sich nicht verlaufen und da kommt auch kein Wolf, der sie reißt. Sie sind sicher. Der Stall gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit. Wie den Leuten in Kapitel 9. Die einen halten es mit der Oberfläche, Klatsch und Tratsch. Das gibt auch, da ist die Welt in Ordnung. Die hat keine große Tiefe, da passiert nichts, da befindet man sich im seichten Wasser, da kann nicht viel schief gehen. Die anderen verfolgen ihre großen Ziele. Da ist man aufgeräumt, da weiß man, dass man Heeres anstrebt und ist beschäftigt. Da kann auch nicht viel schief gehen, weil man eben beschäftigt ist. Die andere Pharisäergruppe ist gefangen in ihrer Angst und lässt sich von dieser Angst treiben, genauso wie die Eltern. Alle sind gefangen. Alle sind gefangen in ihrer Welt, die ihnen Sicherheit gibt. Dass sie gefangen sind, das wissen sie gar nicht. Sie verteidigen das, was ihnen Sicherheit gibt. Und sind Gefangene dieser Sicherheit. Schafe im Pferch. Vielleicht träumen sie manchmal von der offenen Weide. Vielleicht gibt es ja manchmal auch eine Sehnsucht über den Pferch hinaus. Es ist nur so, solange man nicht mal eine Ahnung hat, dass man gefangen ist, gibt es ja auch nichts zu tun. Macht man halt das, was man immer macht, um seine Welt und seine Sicherheit zu erhalten. Und selbst wenn man es wüsste, die Schafe können sich da nicht selbst befreien. Sie können ja sozusagen nur auf Ideen kommen, was sie machen können, die innerhalb ihres Systems sind. Das ist im Ende alles nur mehr vom selben. Das ist nur eine neue Auflage der alten Welt. So wie wir seit vor allem in den letzten Jahrzehnten auch immer mehr vom selben gemacht haben, immer mehr vom Wohlstand und jetzt die Quittung kriegen. Die Befreiung kann sozusagen nur von außen kommen, der Hirt. Von außen kommen ganz unterschiedliche Leute. Von außen kommen solche, die der Türhüter nicht reinlässt. Die müssen dann über den Zaun steigen. Das sind Diebe und Räuber, sagt uns das Evangelium. Die wollen was für sich. Die wollen die Schafe vor ihren eigenen Karren spannen, so wie die Pharisäergruppe 2, die von dem Geheilten verlangen, dass er sagt, der ist doch ein Sünder gewesen, der dich da geheilt hat am Sabbat. Ist doch ein Sünder sein. Die uns für ihre Zwecke einspannen wollen und ausnutzen wollen. Dass wir im Hamsterrad rennen für sie. Die lässt der Türhüter nicht rein. Anscheinend muss man, können durch die Tür werden nur reingelassen, wer irgendwie selbst, dem es nicht um seine eigenen Interessen geht, was er haben will und braucht, sondern dem es rein um die Schafe geht. Mir ist da diese Matthäus-Stelle eingefallen, nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Also da kann nur rein jemand, der irgendwie in einer bestimmten Weise selbstlos ist, der keine eigenen Zwecke verfolgt. Oder gestern Johannes Evangelium, was wir gestern lasen, wie der Herr der Auferstandene zu den Jüngern kommen, die da in ihrer Angst gefangen sind, aber selber auch verwundet ist, der durch Leiden hindurch leiden, der sich selbst gestorben ist, könnte man sagen, selbstlos geworden ist. Und das stimmt ja auch. da, wo wir spüren, da ist jemand, der will so offen oder auch klammheimlich was von uns, da reagieren wir mit Misstrauen, da können wir uns nicht öffnen. Öffnen können wir uns nur dort, wo wir das Gefühl kriegen, der andere will nichts für sich, nichts irgendwie Eigensinniges. Ja, der spannt mich nicht vor seinen Karren, der nutzt es jetzt auch meine Offenheit nicht aus, sondern eigentlich können wir uns nur öffnen, wenn wir spüren, da ist jemand, dem es um mich geht, dem es wirklich nur um mich geht. Nur dann öffne ich mich. Und anscheinend geht es auch um ein sehr persönliches Geschehen. Die Schafe kennen die Stimme. Das muss eine Stimme sein, die unserer Sehnsucht entspricht. Nach der Freiheit, nach der offenen Weide sozusagen. Nach der Befreiung aus dieser Welt, die wir uns selber bauen und an der wir festhalten, weil sie uns Sicherheit gibt, die aber auch ein Gefängnis ist. Es ist immer nur dasselbe, es ist immer nur mehr vom Selben, was wir da machen. Das muss eine Stimme sein, die unsere Sehnsucht in Freiheit, der zu sein, der ich wirklich bin, der diese Sehnsucht trifft. Und er führt die Schafe einzeln hinaus, nennt sie beim Namen, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Das ist so ein ganz intimes Geschehen. Wenn es denn geschieht, dass ich geöffnet werde, dann muss ich einer freilassenden Liebe begegnet sein. Anders kann ich mich ja nicht öffnen. Dann muss freilassende Liebe das innerste Prinzip der Wirklichkeit sein. Ja, was heißt es für unsere Meditation hier? Da schreibt der Petrus an die lieben Brüder und Schwestern: Wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Also das haben wir ja jetzt schon gehört heute Morgen, dass ihr hier, wenn ihr hier sitzt, handelt ihr mit Sicherheit recht, aber einige müssen auch leiden. Das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Warum? Das ist die Stelle, wo wir an die Gefängnismauer stoßen. Wer nicht weiß, dass er im Gefängnis sitzt, für den ist alles in Ordnung, da gibt es kein Problem. Wer aber an die Gefängnismauer stößt, der hat die Chance, die Stimme des Hirten zu hören. da die nicht mehr vom Selben sein kann, mehr dessen, was wir so gemeinhin gerne möchten. Müssen wir das, was uns in die Quere kommt in der Meditation, müssen wir das vor allem ernst nehmen. Und das da sein lassen und annehmen, das Leiden, die Unsicherheit, den Schmerz, die Verletzung, die Angst, wie immer es kommt. Nicht um uns darin zu suhlen, sondern um es kennenzulernen und langsam unterscheiden zu lernen. Die Resonanz, die da eintritt, das löst ja was in uns aus. Diese Resonanz unterscheiden zu lernen, ob darin eine Bewegung ist, die selbstlos und von Herzen gütig ist, die wirklich mich meint und mich öffnet. Hinausführt ins Weite.